Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine hauptsächlich warme Woche hinter uns und heute einen kühlen Sonntag. Falls sich jemand ärgert, warum hier nicht ordentlich geheizt wird, das hat auch was damit zu tun, dass die Bauarbeiten begonnen haben. Und wieder erwarten hat man offenbar alle Heizungen schon abgeschaltet. Wahrscheinlich in der Erwartung, hier ist es eh warm. Es kommt ja der Sommer. Also wem kühl ist, Jacke anziehen. Spart Energie und hilft heute. Nächsten Sonntag scheint ja schon wieder die Sonne, da wird es wieder warm sein. Freut euch einfach drauf. Wir haben am vergangenen Sonntag mit den Themen, die in unserem Osterkalender heißt der unseres Gemeindebundes, genannt sind, mit diesen Themen haben wir begonnen. Osterleute gehen weiter, hieß es am vergangenen Sonntag. Heute heißt das Thema Osterleute zweifeln, wie man es auch hier oben sehen kann. Die Vorgeschichte zum heutigen Predigttext haben wir am vergangenen Sonntag gehört. Maria Magdalena, eine der Menschen, die die Hilfe Jesu sehr konkret erlebt hatten, gingen nach seiner Kreuzigung zum Grab Jesu und fand es leer vor. Sie holte Petrus und Johannes, zwei der Jünger Jesu, die stellten ebenfalls fest, dass das Grab leer war. Nur noch die Tücher, in die der Verstorbene gewickelt war, waren da. Sie gingen wieder nach Hause. Maria blieb am Grab. Sie wurde von Jesus angesprochen, erkannte ihn zuerst nicht, bis er ihren Namen nannte und ihr deutlich wurde, er ist auferstanden. Er gab ihr den Auftrag, den Jüngern zu erzählen, was sie erlebt hatte, was sie auch tat. Sehr ungewöhnlich übrigens für die damalige Kultur, dass eine Frau mit solch einem Auftrag losgeschickt wurde. Und bald gab es ein zweites großes Ereignis. Das ist noch nicht der Predigttext, aber ich lese ihn uns als Einleitung vor, nachzulesen im 20. Kapitel des Johannesevangeliums. Das ist nicht auf diesen Folien dabei. Am Abend aber des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Shalom, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und Jesus sprach abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Jesus kam zu seinen Jüngern ohne Ankündigung. Es stand nicht im Gemeindebrief. Auf einmal war er da. Er wünschte ihnen Frieden, Shalom, und zeigt ihnen die Wunden an seinen Händen und seiner Seite. Und sie merkten, ja wirklich, der gekreuzigte Jesus ist auferstanden. Die Jünger sehen den Herrn und sie freuen sich. Doch es passiert noch mehr. Jesus sendet sie aus, er haucht sie an, er gibt ihnen den Heiligen Geist, er beauftragt sie auch, den Satz habe ich nicht gelesen, zur Sündenvergebung. Das Ereignis in der Geschichte der Jünger Jesu, die erste Begegnung von fast allen mit Jesus als Auferstandener. Einer von ihnen fehlte. Er konnte ja nichts dafür, es stand ja nicht im Gemeindebrief. Johannes erzählt Folgendes. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Gleich lese ich weiter. Ob sie ihm erzählten, dass er ihnen die Zeichen der Kreuzigung gezeigt hatte, wissen wir nicht. Jesus hatte ihnen ja sozusagen den Beweis, dass er es war, mitgebracht. Thomas scheint auch von den anderen Ereignissen nach der Kreuzigung nichts zu wissen. Nichts von dem leeren Grab. Nichts von Jesus, der Maria Magdalena erschienen ist. Das alles hatte er noch gar nicht gehört. Er kann das, was die anderen ihm erzählen, nicht einfach so glauben. Wie auch. Und ich sehe jetzt so, wenn ich um mich schaue, da sind doch noch einige unserer iranischen Geschwister erschienen. Ich habe den Predigttext auch für euch mit dabei. Vielleicht kannst du mal rumgehen, wer es braucht. Drei sehe ich so. Und dann wird, wie wir hier auch schon sehen, wie vielleicht auch manche schon gelesen haben, weiter erzählt. Er aber, Thomas sprach zu ihnen, jetzt war ich ein bisschen irritiert, er, Thomas, aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Diese Worte, die er hier gesprochen hat, die haben ihm in späterer Zeit der Kirchengeschichte den Namen beigebracht, unter dem ihn heute auch viele, die nicht so zu den regelmäßigen Bibellesern gehören, kennen. Der ungläubige Thomas. Er schenkt einfach den Erzählungen der anderen keinen Glauben. Er will selbst sehen. Aber ist es richtig, das als Unglaube zu bezeichnen? Ist es nicht eigentlich nachvollziehbar? Müssen wir denn eigentlich alles Unglaubliche, was uns erzählt wird, einfach glauben? Nein, ganz bestimmt nicht. Thomas gehörte zu denen, die ganz eng mit Jesus zusammen waren. Als sich Jesus in einem kritischen Augenblick seines Lebens entschloss, nach Bethanien zu gehen, um Lazarus, einen Freund, wieder zu erwecken, er war gestorben, begab er sich in Gefahr, weil Jesus sich damals Jerusalem näherte und man wusste schon, er ist bedroht. Dann sagte Thomas zu den anderen Jüngern, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. So einer war das. Das klingt gar nicht nach einem Ungläubigen. Die Atmosphäre unter den Jüngern damals war offenbar so, dass Thomas es wagte, seine Zurückhaltung zu erklären. Er traute sich zu sagen, also ist ja nett, was ihr hier erzählt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich so glauben kann. Wir lesen nicht, was er sich dabei gedacht hat, was mit den anderen vorgegangen war. Aber er hatte kein Problem zu sagen, nein, für mich reicht das alles jetzt noch nicht aus. Und offenbar war das auch in der Jüngerschaft überhaupt kein Problem. Er blieb 8 Tage lang in ihrer Gemeinschaft, ohne dass etwas geschah oder dass er seine Haltung veränderte. Er war dabei. In der frühen Kirche war es so, dass man Fragen stellen durfte, dass man zweifeln durfte. Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes geht Paulus auf Menschen ein, die sagten, es gibt keine Auferstehung der Toten. Das ist schon ziemlicher Tobak. Auferstehung der Toten würde man heute als eines der Kernthemen, als eine der Kernhoffnungen christlichen Glaubens nennen. Und da waren welche in der korinthischen Gemeinde und sagten, nö, also das gibt's nicht. Paulus geht auf ihre Haltung ein. Er erklärt ihnen, warum es falsch sei. Er stellt fest, wenn die Toten nicht auferstehen, ist Christus auch nicht auferstanden. Ist er nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er geht ein auf sie, er sagt ihnen, ich denke anders, ich sehe das anders, aber er greift sie nicht an. Er sagt nicht, was sind die doof, was sind die ungläubig, schmeiß die raus aus der Gemeinde, das sind Irrlehrer. Diese offene Haltung, dieses Eingehen auf Zweifel, Fragen und andere Positionen gab es leider in der Geschichte christlicher Kirche nicht immer. Oft trauen sich Menschen gar nicht, Fragen zu stellen. Und in manchen Zeiten war das auch gar nicht möglich, zumindest in bestimmten christlichen Kreisen. Es gab auch Zeiten, da wurden Menschen, die stellten solche Glaubenssätze in Frage, mal eben auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und da geschah auch genau das, was mit Thomas später geschah. Vermeintlich besonders fromme Menschen sprachen ihnen den Glauben ab. Darum müssen wir das Gespräch über Themen, die uns beschäftigen, wo wir Fragen haben, pflegen. Dazu gehört auch nicht immer, fertige Antworten parat zu haben oder auch zu erwarten. Denn die gibt es nicht immer. Auch das müssen wir akzeptieren. Als ich Christ wurde im Jahre 1971, war ich 15 Jahre alt. Heute bin ich 62, aber nicht mehr lange. Und ich habe lernen müssen zu akzeptieren, dass es Dinge gibt, auf die mir noch nie jemand eine Antwort gegeben hat. Dass es Fragen gibt, auf die mir noch nie jemand eine Antwort gegeben hat. Und ihr werdet euch wundern, auch wenn ich Pastor bin, ich habe nicht die Antwort auf alle Fragen. Manche Dinge werden so stehen bleiben müssen. Da wissen wir es nicht. Am vergangenen Sonntag hatten wir hier einen schönen Ostergottesdienst. Ich hatte vorher nicht so richtig die Nachrichten gehört und danach erfuhr ich, dass in Sri Lanka Anschläge auf mehrere Hotels und 3 Kirchengemeinden verübt worden waren. Mehr als 250 Menschen wurden ermordet, Hunderte verletzt. Eine der Gemeinden, auf die ein Anschlag verübt wurde, war die Zion Church in Batticaloa, einer Stadt an der Ostküste Sri Lankas, eine evangelikale Freikirche, die auch ein christliches Radioprogramm auf Sri Lanka ausstrahlt, das überall dort gehört werden kann. Sie wurde 1974 gegründet. Während des Ostergottesdienstes am vergangenen Sonntag wurde sie Ziel eines der Bombenanschläge. Der Selbstmordattentäter wurde durch Ramesh Raju, einen Gottesdienstteilnehmer, am Eintritt der Kirche gehindert. Er sah einen Mann mit einem Rucksack, der ihm verdächtig vorkam, sprach ihn an, verbot ihm, das Gebäude zu betreten. Kurz darauf explodierte außerhalb der Kirche die Bombe mit dem Rucksack. Gerade war die Pause zwischen Sonntagsschule und Gottesdienst, so dass viele Menschen draußen waren. Mindestens 29 Menschen, darunter 16 Kinder, die gerade aus ihrer Sonntagsschule kamen, und auch Ramesh Raju starben. Über 100 wurden verletzt. Der Hauptpastor der Gemeinde, Reverend Roshan Mahesan, besuchte zu dieser Zeit die Faith Tamil Baptist Church in Oslo in Norwegen. Er war nicht anwesend. Wie kann Gott das zulassen, fragen wir uns. Zweifel kommen auf. Aber Zweifel woran? Heute Morgen las ich eine Nachricht von 2 ehemaligen Schülern von mir. Sie sind Missionare in Sao Tome. Das ist ein Inselstaat an der, ich glaube, Westküste Afrikas, jedenfalls nahe der Äquatorlinie. Sie berichteten von einem Schiffsunglück, das sich dort jetzt gerade ereignet hatte. 17 Menschen sind entweder noch nicht aufgefunden oder verstorben durch diesen Unfall. Ein junger Mann, der in der vergangenen Woche an einem Seminar mit ihnen teilgenommen hatte, hat seine Frau und sein 2-jähriges Kind dadurch verloren. Warum lässt Gott das zu? Wie kann er das? Das erlaubt Zweifel. Aber Zweifel woran? Christen wurden immer wieder in der Geschichte des Christentums verfolgt und getötet. Und zwar von Anfang an. Schon in der Apostelgeschichte, in manchen Briefen des Neuen Testaments und in der Offenbarung des Johannes ist davon die Rede. Im 11. Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir von der Hinrichtung des Apostels Jakobus. Und wir lesen davon, wie ein anderer, Petrus, aus dem Gefängnis befreit wurde. Warum der eine so und der andere so, lesen wir nicht. Gott hat uns nicht versprochen, dass es immer gut geht. Manches, was uns zweifeln lässt, hängt auch mit einem falschen Bild von Gott und seinem Handeln zusammen. Er kommt in eine Welt, Gott kommt in eine Welt durch Jesus, in der es auch Leid und Schmerz gibt. Und er sendet uns in eine Welt, in der es Leid und Schmerz gibt. Er bricht auch die sogenannten Naturgesetze dieser Welt, zum Beispiel durch die Auferstehung, aber auch durch Heilungen und Wunder. Aber sein Handeln ist kein Naturgesetz, sondern ihm, der souverän handelt, überlassen. Wir glauben oft nicht das, was richtig ist, sondern was wir glauben wollen. Und das stimmt leider oft nicht. Darüber müssen wir reden. Dafür sind zum Beispiel Hauskreise da, Glaubenskurse, Taufkurse, die dazu eine Möglichkeit bieten, Fragen loszuwerden und einmal zu hören, was andere darüber denken. Man muss ja da nicht alles übernehmen. Was glaubst du? Was macht dir Schwierigkeiten? Was hält dich ab vom Glauben? Was hält dich ab von Schritten im Glauben? Zum Beispiel von der Taufe. Übrigens, im Gemeindebrief stand, dass wir letzten Sonntag eine gehabt hätten. Das ist verschoben worden durch die zu erwartenden Baumaßnahmen. Wir werden mit höchster Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, also die Baumaßnahmen haben ja pünktlich begonnen, dann gehe ich auch mal davon aus, die finden auch ungefähr so statt, wie gedacht. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir am 23. Juni dann im neuen Taufbecken unseren ersten Taufgottesdienst haben. Und bisher ist es so, dass da 2 bis 3 Leute getauft werden. Erwartet wird das jedenfalls. Und vielleicht ist jemand da, der sagt, ja, ich habe aber meine Gründe, warum ich das nicht will, aber eigentlich möchte ich doch. Man kann darüber reden. Vielleicht bist du dann auch dabei oder auch sehr bewusst nicht. Das steht dir zu. Wenn du Jesus vertraust, welche Glaubensschritte gehst du mit ihm? Welche nicht? Und warum? Sind es manchmal Menschen, die dich davon abhalten? Hatte Thomas vielleicht zu viele zweifelhafte Geschichten von den anderen Jüngern gehört, als dass er ihnen einfach alles glauben konnte? Das ist ja manchmal so, dass Menschen Jesus vertrauen wollen und können, aber mit einer Gemeinde oder mit Menschen darin haben sie so ihre Probleme. Vielleicht auch manche Glaubensaussagen, die angezweifelt werden. Auch darüber muss man reden und reden können. Und zwar so, dass man nicht direkt abgeurteilt wird oder in eine bestimmte Schublade geschoben wird. Dabei wird man vielleicht auch feststellen, dass man manchmal gar nicht an zentralen christlichen Glaubensüberzeugungen zweifelt, sondern an den Überzeugungen mancher Christen, die oft so richtig kulturell und traditionell herangewachsen sind. Ich habe das manchmal gehört, hier in dieser Gemeinde weniger, aber woanders, wenn ich irgendwas gesagt habe, was vielleicht in ganz bestimmte Frömmigkeitsformen nicht hereinpasste, dann kam einer, das habe ich ja noch nie gehört. Das heißt, ich habe da irgendwas gesagt, was ihn möglicherweise erschüttert hat. Manchmal muss das auch sein. Für Martin Luther war es vollkommen legitim, Martin Luther kennt ihr, Reformator 16. Jahrhundert, vollkommen legitim, den Jakobusbrief zu kritisieren. Eine strohene Epistel nannte er ihn. Er passte seiner Meinung nach nicht zu dem, was er im Rest des Neuen Testamentes las. Darüber kann man sicher diskutieren. Ich finde viele tolle Sätze im Jakobusbrief. Ich mag ihn eigentlich. Aber die, für die das abweichende Ketzerei ist, diejenigen, die in der Bibel keine Büchersammlung unterschiedlichster Literaturgattungen wahrnehmen, sondern sie wie ein unfehlbares wissenschaftliches Buch betrachten, das im 21. Jahrhundert verfasst worden sein könnte, das so verstanden werden muss, wie sie es verstehen, die traten erst später in Erscheinung, nach Luther. In unserem Bekenntnisdokument Rechenschaft vom Glauben heißt es, glaube ich, zu Recht, die Bibel ist Gottes Wort in Menschenmund. Was wäre, wenn Thomas wirklich ein ungläubiger Thomas wäre? Wenn das, was er tat, ein Zeichen dafür war, dass er abgeirrt war? Wenn das so wäre, dann wäre christlicher Glaube totalitär. Das würde bedeuten, Denken wird ausgeschaltet. Fragen, vor allem kritische Fragen, dürfen gar nicht gestellt werden. Es würde überhaupt nicht zu dem passen, was wir in der Bibel lesen, zum Beispiel in den Psalmen, die voller Fragen an Gott sind. Herr, warum? Ich glaube, mir geht's dreckig. Die betrügen und lügen und denen geht's gut, ist nicht in Ordnung. Solche Aussagen finden wir in der Bibel. Das Verbot, selbst zu denken und Fragen zu stellen, kennen wir von totalitären Systemen. 1986 las ich in Eisenach, also damals noch in der Deutschen Demokratischen Republik, ein Transparent: Der Marxismus, Leninismus ist unfehlbar, denn er ist wahr. Totalitäre Systeme brauchen das. Eine unfehlbare, unveränderbare Wahrheit, die niemand hinterfragen darf. Wer fragt, der fliegt oder er wird weggesperrt. Gibt's heute auch. Jetzt nenne ich mal bestimmte Länder lieber nicht. Und ja, auch manche christlichen Gruppierungen funktionieren so oder ähnlich. Da galt Kritik an der Leitung als ein schweres Vergehen und Ungehorsam gegen Gott. Das Großartige am wirklich christlichen Glauben ist, dass hier Fragen gestellt werden dürfen, dass Zweifel geäußert werden können und das ganz normal ist, dass Thomas 8 Tage mit den anderen Jüngern zusammenbleiben konnte, bis Jesus dann nochmal aufkreuzte und er glaubte. Kommen wir gleich noch zu. Zweifler als Ungläubige zu bezeichnen, ignoriert auch, dass Gottes Handeln ja gar nicht von der Kraft meines Glaubens abhängig ist. Nicht mein Glaube macht etwas, sondern immer der, an den ich glaube. Jesus sagte einmal, dass Glaube von der Größe eines Senfkorns ausreichend ist. Wer meint, dass Gottes Handeln durch einen besonders großen und starken Glauben in Bewegung gesetzt wird, der spricht Gott seine Souveränität ab. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, sagte der Vater eines an Epilepsie erkrankten Jungen zu Jesus. Dieser Glaube reicht aus und Jesus hat gehandelt. Und manchmal, glaube ich, ist es auch so, dass der zweifelt, besser glauben kann. Vor vielen Jahrzehnten, damals war ich gerade kurze Zeit bei einem überkonfessionellen Missionswerk angestellt, schon kurze Zeit, ich war dann länger dort. Vor Jahrzehnten lernte ich den 2013 verstorbenen indonesischen Christen Dr. Paul Purukan kennen. Als Reporter des amerikanischen Time Magazine hatte er über eine Erweckungsbewegung in Indonesien auf Java berichtet. Er wurde Christ und er fragte auch nach. So ging er zum Beispiel einer angeblichen Totenerweckung nach und stellte fest, dass es sie gar nicht gab. An einem Ort, an dem sie angeblich stattgefunden hatte, gab es zwar ein Heilungswunder, aber offenbar war dieses Wunder von Insel zu Insel immer größer geworden, bis es eine Totenauferweckung war. Er ging den Gerüchten nach, er überzeugte sich von dem, was wirklich geschehen war. Er glaubte. Auch falsche Gerüchte hielten ihn nicht davon ab, Christ zu werden, Theologie zu studieren und in seinem Land als Evangelist tausende Menschen zu Jesus zu führen. Das war noch bevor Indonesien die Islamische Republik Indonesien wurde. Es gibt kein Zeichen von Unglauben, wenn man nicht sofort alles glaubt, was jemand erzählt. Es gibt manchmal Dinge, die sollte man überprüfen. Da sollte man nachfragen. Denn Gott braucht keine Helfer, die da Geschichten erzählen, mit denen er gar nichts zu tun hatte oder die es nicht gab. Vor allem nicht sollten wir glauben, einfach so, wenn es etwas eigentlich Unglaubliches ist. Jesus sieht das offenbar auch so. Johannes schreibt weiter. Und nach 8 Tagen waren seine, Jesu, Jünger, abermals drinnen. Und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Genau das, wovon Thomas sagte: Dann glaube ich euch auch. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Das ist viel mehr, als Thomas erwartet hatte. Er glaubt wirklich. Er sieht, wie Jesus ist. Jesus sprach zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Thomas hatte wirklich was verpasst. So ist das, wenn man nicht dabei ist. Aber wer weiß, was seine Gründe waren. Wir wissen nicht, warum er nicht da sein konnte, dürfte. Und wir dürfen ihm auch keinen Vorwurf machen. Nachfragen ist erlaubt. Ein Urbestandteil christlichen Glaubens. Aber Jesus geht auf Thomas ein. Dabei ist auch klar, dass Thomas einer der letzten sein wird, die Jesus leibhaftig vor sich sehen. Alle anderen können nicht so wie er in die Seite Jesu fassen und ihn vor sich sehen. Viele andere werden ihn nicht sehen können, aber trotzdem glauben, weil Jesus ihnen auf andere Art und Weise begegnet. Noch viele andere Zeichen tat Jesus, schreibt Johannes, vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Wir erfahren von Jesus, damit wir glauben können. Auch diese Worte machen klar, dass Glauben nicht immer so einfach ist. Glauben, das griechische Wort pisteuo, hat auch etwas mit Kenntnis zu tun. Wie bei Paul Purukan. Er hat sich informiert. Vertrauen wächst, je mehr ich Jesus kennenlerne. Und jemanden kennenlernen kann man nur, wenn man sich für ihn interessiert. Thomas war nicht wirklich ungläubig. Er ist zurückgekommen zu den anderen, die mit Jesus gegangen waren. Er hatte Sehnsucht danach, glauben zu können. Aber er wollte sich den Glauben nicht einfach überstülpen lassen. Er wollte nicht einfach mitmachen, weil die anderen etwas erlebt hatten. Er wollte selber Jesus begegnen. Und das geschieht. Jesus sah, dass das im Herzen des Thomas war, und er geht auf ihn zu. Er weist hin auf die Merkmale der Kreuzigung. Aber das interessiert Thomas gar nicht mehr so. Nicht mehr das wissenschaftliche Erforschen des Körpers Jesu ist ihm wichtig. Er hat erkannt, wer Jesus wirklich ist. Mein Herr und mein Gott. Das ist das, was er Jesus sagt. Nicht, ach ja, da sind ja tatsächlich die echten Wundmale von der Kreuzigung sichtbar, toll. Mein naturwissenschaftliches Bedürfnis ist befriedigt. Nein, mein Herr und mein Gott. In der Zeit, als diese Worte niedergeschrieben wurden, viele Jahre später, ließ sich der römische Kaiser Domitian, er lebte von 81 bis 96 nach Christus, als unser Herr und Gott Dominus et Deus Noster verehren. Thomas hat schon viele Jahrzehnte vorher erkannt, nein, das ist kein Kaiser. Jesus ist mein Herr und Gott. Hier, bei Jesus, in ihm ist mein Herr und mein Gott. Er wollte sehen, was aus dem Gekreuzigten geworden ist. Jetzt erkennt er Gott, seinen Herrn. Jesus ist nicht irgendwer, der von Gott redet. Er ist Gott. Das Bekenntnis des Thomas ist das einzige im ganzen Neuen Testament, das Jesus als mein Gott bezeichnet. Aus dem Zweifelnden ist der gläubige Thomas geworden. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat sein Leben und sein Glauben neu in Besitz genommen. Wenn wir sagen, mein Haus, mein Beruf, mein Leben, dann meinen wir normalerweise, dass wir über diese Dinge verfügen, die gehören mir. Doch bei mein Herr und mein Gott ist das genau andersherum. Dieses zweifache Mein bekennt, dass Jesus als Herr und Gott über mich verfügt und damit auch über alles, was ich bisher für mein Eigentum gehalten habe, für meinen Willen, meine Pläne. Der Überlieferung nach soll der Apostel Thomas nach dem Tod und der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu nach Indien gezogen sein. Nachdem er an der Malabarküste missioniert habe, soll er nach Milapore gekommen sein, das bereits vor der Gründung der viel größeren Stadt Chennai oder Madras eine wichtige Hafenstadt war. Im Jahr 72, ohne irgendwas davor, soll er auf dem nahegelegenen heutigen St. Thomasberg, den Namen hat man ihm natürlich später gegeben, den Märtyrertod erlitten haben und ist an der Stelle der heutigen St. Thomas-Basilika, die haben wir ganz am Anfang auf der ersten Folie gesehen, begraben worden. So die Legende, ob das historisch wahr ist, ist unbekannt, aber offenbar ist er hinausgezogen und hat von Jesus weitererzählt. Weitere Zeichen des Wirkens Gottes in dieser Welt können wir bis heute erleben. Auch wir können vom Wirken des Auferstandenen in unserer Mitte und in dieser Welt berichten, damit wir einander im Glauben stärken, damit Menschen zum Glauben kommen und damit Menschen ewiges Leben haben. So gesehen war Ostern nicht nur am vergangenen Sonntag mal so ein Feiertag im Kirchenjahr, sondern es war der Ort, an dem Jesus zeigte, Gott ist stärker als der Tod. und der Ort, seitdem wir wissen dürfen, wir können uns mit Jesus verbinden und gehören in Ewigkeit zu ihm. Wie für die ersten Jünger und Jüngerinnen, so gilt auch für uns heute, Osterleute dürfen zweifeln. Und Osterleute dürfen auch glauben. Osterleute lieben auch. Das ist das Thema, wahrscheinliche Thema der Predigt am nächsten Sonntag, die Pastor Sigmar Barz uns hier halten wird. Er kommt aus Bonn zu uns und hat mir geschrieben, dass er versucht, sich in diese Osterkalenderthemen mit einzuklinken. Da geht es dann noch weiter mit uns Osterleuten. Und auch dazu lade ich euch herzlich ein. Jesus lädt uns ein, mit ihm zu leben. Jesus lädt uns ein, von ihm weiterzusagen. Jesus lädt uns ein, hinzugehen zu Menschen, die ihn brauchen und die ihn erleben können. Menschen, die zweifeln, Menschen, die glauben, Menschen, die Glaubenszweifel haben. Das dürfen wir selber auch sein. Für Jesus sind wir brauchbar, auch wenn unser Glaube so klein ist wie ein Senfkorn. Ich weiß, man sagt dann manchmal, das ist aber hart und so weiter. Aber es geht auch manchmal um die Größe. Jesus kann uns gebrauchen. Wir dürfen Fragen stellen und wir dürfen auch auf die Fragen, die andere Menschen uns stellen, eingehen. Das hilft. Das hilft auch zum Wachsen im Glauben. Lasst uns aber auch die Gelegenheiten für Treffen, bei denen wir solche Fragen äußern können, nutzen. Ich wünsche euch, dass ihr das könnt. Amen.